Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir machen heute weiter mit James Bond und sind beim 11. Film angelangt und dem 4. mit Roger Moore, nämlich Moonraker. Bevor wir anfangen, möchte ich an dieser Stelle noch einen kleinen Gruß loswerden an unseren Hörer Manfred. Manfred, du hast mir ja geschrieben, dass wir ein bisschen zu leicht und schnell über Lulu, der Interpretin von Man with the Golden Gun, hinweggegangen sind. Und hast uns erzählt, was sie alles gemacht hat. Ich muss mich dann selber nochmal reinlesen, aber du hast es mir auch geschrieben. Sie hat doch eine ganze Menge gemacht, also mehr als Wielander und ich dann anscheinend irgendwie auch gedacht haben. Also sie hatte unter anderem einige Hits gehabt in England, 64 mit Shout. Und das letzte Duett mit ihr, wie du auch geschrieben hast, mit Ronan Keating, landete sogar auf Platz 1. Und sie gewann den Grand Prix. Mensch, also war doch einiges dabei, was Wielander und ich irgendwie unbeachtet lassen. Ich glaube, ich war einfach so schockiert davon, wie schlecht dieses Lied ist und konnte nicht glauben, dass sie auf Paul McCartney und Live and Let Die folgen sollte.
Naja, also wir können es nur damit entschuldigen, dass es vor unserer Zeit war, jedenfalls 1964 und den Song Contest oder damals Grand Prix de la Chanson hat sie wahrscheinlich 68 gewonnen?
69. Ja. Obwohl Manfred hatte mir geschrieben, dass ich den Sieg mit drei anderen teilen musste. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Es gab wahrscheinlich nur nie einen Grand Prix.
Ja. Ja, aber dennoch, also durchaus in Großbritannien mindestens sehr bekannt und berühmt genug, um diesen Song zu singen und dort als prominente Sängerin in Erscheinung zu treten, aber doch wohl in Europa. Ja. Nicht so berühmt wie etwa das Shirley Bassey, über die wir gleich sprechen werden.
Genau, dann fangen wir auch mal an mit dem Lied Moonraker von Shirley Bassey, das wir mal kurz einspielen. War insofern eine Besonderheit, als dass Shirley Bassey sich doch als Sängerin einigermaßen zurückgehalten hat mit diesem Lied. Wir erinnern uns ja an Diamonds Are Forever und vor allen Dingen Goldfinger, wo sie ihre Stimmweite noch ein bisschen mehr zum Tragen gebracht hat. Also das ist sozusagen der Beginn der Bond-Songs als romantische Lieder. Also es folgten auch einige Interpretinnen auf sie, also Sängerin, die vor allen Dingen so Liebeslieder wie All Time High kam ja danach und Full Eyes Only, die so ein bisschen mehr so eine andere Stimmung so evoziert haben, fällt auch ein bisschen mit in John Barrys sogenannte romantische Phase, die ab Ende der 70er begonnen hat. Ich mag Moonraker als Song sehr gerne, gerade weil er auch ein bisschen harmlos ist. Ich hätte anderes erwartet, gerade bei einem Sci-Fi-James-Bond-Film, aber der Song ist auf jeden Fall in Ordnung. Finde ich sogar noch besser als Diamonds Are Forever.
Ja, also der Song ist auch deshalb so romantisch, weil Hal David den Text geschrieben hat. Hal David, der ist Lyriker von Burt Bacharach, der fast all die großen Songs What the World Needs Now is Love und dergleichen geschrieben hat in den 60er Jahren, auch in den 70er Jahren noch bis zu einem Zerwürfnis von Bacharach und Hal David. Also der war hier der Songtexter, sehr geglückter Song, geglückter Text und... Ja, kommen wir schon zum nächsten.
Nein,
du möchtest über John Barry.
Das war ein netter Versuch von dir. Ja. Ich bin noch lange nicht fertig mit John Barry. Ich möchte diesmal nämlich sogar drei Songs einspielen von ihm, um so ein bisschen über den Einfluss seiner Musik und auch das Verschenkte aus seiner Musik. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass damals mit Monospuren gearbeitet wurde, aber die Musik ist doch einigermaßen in den Hintergrund geraten. Ich möchte noch mal ein Lied einspielen, das heißt Flight into Space. Mhm. Das machen wir mal jetzt. Und das ist so ein bisschen so ein sehr gerades und sehr, sehr betont zurückhaltendes Stück, das gleichzeitig auch so ein bisschen wie so ein Regiment einem vorkommt. Und so ein bisschen in die Tradition fällt dieser Stücke, mit der man versucht hat, den Weltraum zu illustrieren. Wir kennen das ja von 2001. Mhm. 2001 ist ja ein Film, der 9 Jahre vorher ins Kino gekommen ist. Und der sozusagen auch das Weltraum...
Ja, zehn Jahre,
ich bin 69. Mhm. Und der so ein bisschen das Weltraum, wie so durch kosmische Gesetze entstanden, durch Gott oder so ein bisschen darstellt. Und so ist die Regelartigkeit des Lieds halt auch gedacht. Das ist ein Stück, das ein bisschen auch ähnlich ist wie The Black Hole, also ein bisschen auch an The Black Hole erinnert von John Barry, also das Schwarze Loch, das ja im selben Jahr ins Kino gekommen ist. Das wollte ich nur noch mal kurz noch mal hervorheben. Und auch noch mal kurz ein anderes von ihm, das wir eben einspielen, das heißt Bond Lord to the Pyramids. Das so ein bisschen verschenkt ist, dieses Lied, ne? Weil das ist so ein romantisches Motiv wieder und so ein sehnsuchtsvolles, das wird dann eingespielt, da reden wir bestimmt gleich bei den Tricks nochmal rüber, weil die Szene so blöd ist, als Bond von diesen sirenenartigen Frauen im Dschungel zu dieser Kobra da irgendwie mit hingeführt wird, die ihn dann sofort angreift. Das ist zum Beispiel, wenn man hört das, also liebe Hörer, wenn ihr den Film dann auch guckt, dass das ein bisschen zu versteckt ist im Mix. Ich hatte bei John Barry oft das Problem, dass viele der Stücke, die er da gebracht hat, dann doch irgendwie nicht so toll sind. Ne? Mhm. Also sehr unausgewogen. Generell die Tonspur, um jetzt mal nochmal auf die Soundeffekte sprechen zu kommen, dann haben wir die Kategorie auch hinter uns. Das ist eine, die ja auch aufgefallen. Es gibt einige Geräusche und einige Hommagen an andere Filme, die dort eingespielt werden, die gezeigt haben, dass Bond, obwohl Bond-Filme damals noch immer sehr mächtig gewesen sind als Franchise, doch auch andere Reihen so honorieren können. Also man hört einmal den Sound von Hal, also dem Roboter aus 2001 in einem Labor. Man hört einmal einen Computer, den es in Alien, Ridley Scotts Film, der im selben Jahr gekommen ist, zu hören ist. Da frage ich mich, warum sie die Tonspur benutzt haben, weil Alien ja nicht vor Moonraker gekommen ist. Also die können das nicht als Hommage bei den Dreharbeiten 78 gedacht haben. Die müssen einfach zufällig die gleiche Tonspur benutzt haben. Ne? Und man hört nochmal diese Fünfton-Melodie aus Close Encounters of the Third Kind, mit der man mit den Aliens kommuniziert. Das wird hier als Türöffner benutzt. Also es gibt verschiedene Tonspuren, ja. Alien, Hell, als auch Close Encounters, an die Bond so eine Art Hommage irgendwie zu richten scheint, auch wenn das zeitlich teilweise nicht hinhauen kann, wie bei Alien. Aber das zeigt ja irgendwie, dass sie schon humoristisch damit umgehen mit der anderen Konkurrenz im Kino. Ne?
Also dieses Alien-Piepen jedenfalls kann nicht als Hommage gemeint gewesen sein, ist es vollkommen ausgeschlossen, denn der Film war noch gar nicht im Kino, der war längst noch nicht legendär, der war noch kein berühmter Film, sondern war gerade erst gedreht worden oder wurde eigentlich zur selben Zeit gedreht oder kam unmittelbar vorher ins Kino. Also möglicherweise haben sie sich das einfach gemacht und brauchten ein Geräusch, das sie dann aus Alien genommen haben. Es wäre erstaunlich, wenn jemand vorher gesehen hätte, dass aus Alien ein solcher Science-Fiction-Klassiker würde. Und dass man heute sagen würde, hey, die haben ja also innerhalb von Wochen schon begriffen, dass dieser Film von solcher notorischen Berühmtheit später sein wird. Wenn man das heute nachliest, ich habe es nicht gehört beim Wiedersehen des Films, ist mir nicht aufgefallen, man müsste ja Alien dagegen halten und es da überprüfen. Aber das ist insofern verblüffend, als hier der auch maßgebliche Science-Fiction-Film jener Zeit neben Star Wars und der unendlichen Geschichte vorkommt. Und eines habe ich auch noch beizutragen. Es gibt eine Jagdszene, im doppelten Sinne Jagdszene, in der zum Halali geblasen wird und das sind die ersten Töne von Also sprach Zarathustra von Richard Strauss,
genau. Wiederum
auch in Odyssee im Weltraum.
Stimmt.
Von Stanley Kubrick, das prägende Motiv, das der Flug der Raumschiffe oder das Schweben der Raumschiffe im Weltall, da vom Strauss war es, der begleitet.
Ja. Also ich würde der Musik, also John Barry ist ja zurück nach dem eher schwachen Score von Marvin Hamlisch, ist ein solider Barry-Score, dem ich locker 4 Sterne geben würde.
Mhm. Ja. Einverstanden.
Gut, machen wir mal weiter mit dem Bond Girl. Lois Childs spielt Dr. Holly Goodhead. Also wir haben hier erstmals einen weiblichen Doktor, eine Doktorin, die ihm zur Seite gestellt wird. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr starke Frauenfigur, die ihn oft auch kritisiert und verbessert. Das gefällt mir sehr gut. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Ian Fleming anscheinend auch so ein bisschen sexistisch vorgegangen ist, weil der Name Holly Goodhead, also bei Goodhead, man kommt gar nicht drum rum, die Assoziation zu haben, dass es um Giving Head geht. Also das ist natürlich schon irgendwie nochmal so ein ekelhafter Schlenker, den man damit eingebaut hat. Aber an sich ist sowohl die Schauspielerin Lois Childs als auch die Rollenfigur steht in der großen Tradition von kompetenten Bond-Girls wie Pussy Galore, als auch der Comtesse. Also geht es ein bisschen mehr in die Richtung, also die Frauen werden wieder stärker. Und das hatten wir bei Anya Asamova ja schon gehabt beim Spion. Ne?
Ja. Ja, Lois Childs ist sehr eindrucksvoll. Es wird natürlich heute hervorgehoben, war auch damals sehr wahrscheinlich auffällig, dass diese CIA-Spionin Bond ebenbürtig ist, dass sie auch als Kollege, also mehr noch als in den früheren Filmen, da es auch schon solche Entwicklungen gab. Wir hatten kürzlich ja gesprochen über die russische Spionin, die ja auch professionell war, und Lois Childs als Holly Goodhead ist noch professioneller, denn sie kann sogar ein Raumschiff fliegen. Ich glaube, einen Space Shuttle am Ende. Und was sie ja zweifellos, was nicht zur Ausbildung der Agenten in den USA gehört, aber sie setzt sich sofort ans Steuer und bringt das Raumschiff dann auch zur Erde, während Bond die Giftgasbomben, die auf die Erde fallen sollen, also die auf dem Weg zur Erde sind, auslöscht.
Ja.
Ich habe übrigens eines, muss ich noch sagen, ich habe eben gesagt, Strauss Walzer, sprach Zarathustra, ist natürlich kein Walzer von Richard Strauss, sondern es gibt auch Walzer in Odyssee im Weltraum.
Donau, ne?
Also das Weltraum, ja genau, an der schönen blauen Donau von Strauss. Und das ist dieses Weltraumballett. Aber ich glaube, es ist der Wurf des Affen mit dem Knochen, der dann hochfliegt und sich in die Überblendung zum Raumschiff im Weltall. Und dazu erklingt Also sprach Zarathustra. Das ist hier die Anspielung. Ein Jahrzehnt nach Odyssee im Weltraum war es also schon möglich, dass das erkannt wurde.
Ich finde also viele sprechen ja bei diesem Schnitt des Knochens, der zum Raumschiff geht, wo halt diese ganzen Millionen Jahre an Evolution übersprungen werden. Der ist ja weltberühmt, dieser Filmschnitt. Der hat seine Stärken natürlich nicht nur in den Überblendungen, sondern auch der Tatsache, dass das Raumschiff halt viel geordneter und ruhiger fliegt als der Knochen, der hochgeworfen wurde und wirbelt. Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn das Raumschiff sich dann auch so weitergewirbelt hätte, aber das hätte natürlich nicht gepasst. Also Bond Girl, Lois Childs ist für mich auch ein ganz klarer 4 Sterne. Es ist für mich eine ganz klare 4-Sterne-Bewertung, ist auch ein guter Punkt.
Ja. Sie trägt auch gar keinen Bikini, glaube ich.
Stimmt, das ist mal wieder ein Bond-Girl, dass kein Bikini trägt. Ja.
Ja. Also Manuela in Rio de Janeiro, eine Helferin, trägt, glaube ich, Bikini.
Ah, ja.
Aber da ist natürlich sehr heiß in Rio de Janeiro.
Okay. Das geht ja heute flott, da machen wir mal den Bösewicht gleich hinterher. Dieser Film hat ja 3 Bösewichte. Also zum einen frage ich mich immer, warum der Handlanger, also jetzt nicht der Beißer, sondern der asiatische Handlanger, warum der in jedem Raum, den er betritt, auch in den Schlössern von Drax, warum der immer einen Karateanzug tragen muss. Also egal, wo man ihn sieht, zu welchem noblen Anlass, er hat immer irgendwie seinen Gürtel und seinen Schlafanzug dann irgendwie, mit dem er durch die Gegend läuft. Das war dem wahrscheinlich einfach praktisch, um den dann in Action zu zeigen. Weißt du, ich habe mich so bei Michael Lonsdale, ne, der den Hauptbösewicht spielt, Sir Hugo Drax, ne, der so ein Magnat ist, der halt ein Milliardär ist und super viel hat, der kommt mir irgendwie immer so komisch vor. Also Der ist, wenn die beiden nebeneinander stehen, ne?
Er ist Franzose. Ja, genau, der ist Franzose. Nicht Engländer wie, oder Amerikaner, wie man.
Ja, ja. Kann. Und wenn der neben Roger Moore steht, ne, dann sieht man, dass der größer ist. Aber der sieht aus wie ein kleiner Mann. Ich kann mir nicht helfen. Vielleicht liegt das an dem Gesicht. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Wurzelsepp, wie so ein Gartenzwerg sieht er aus. Aber der ist sowohl massiger.
Ja, ist auch der, ja, der Bart. Ist
irgendwie,
ja.
Ich finde die Körperprobe, ich kann mir das nicht erklären. Ich sehe den immer und denke halt immer, der ist klein. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Aber bei ihm muss man sagen, also er ist natürlich auch größenwahnsinnig, so wie Stromberg das war. Er will im Space Age, dachte er auch, dann irgendwie im Raumschiff den Fortbestand der menschlichen Rasse irgendwie sichern, in der sogenannten fliegenden Samenbank, die er da aufgebaut hat. Aber es sind doch einige Elemente in dem Film, die gruselig genug sind und die ihn als Scheusal auch genug herausstellen. Ich weiß, dass er mich als Kind so traumatisiert hat, dass er die Hunde hetzt auf seine verräterische Mitarbeiterin und dass er noch in Zeitlupe so gezeigt wird, wie sie durch die Wälder irrt. Ne? Was ist eigentlich etwas, was Romantisches sein soll? Es wird halt irgendwie so ganz schlimm stilisiert, wie sie da von Hunden umgebracht wird.
Ja, ist auch ungewöhnlich, sowohl für Bond-Filme als auch überhaupt für Action-Sequenzen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es Zeitlupen vorher schon gegeben
hat. Ja, fand ich auch irgendwie. Aber es gibt auch andere Sachen. Also der Beißer, wenn er sich Bond nähert, der wird so als Gruselclown in Rio so inszeniert, mit so Ballons in der Hand. Ne? Also so weit vor Stephen King und solchen Sachen, dass der Clown auch ein Mörder sein kann. Und das ist ja auch eine komische Sache, dass der Beißer sich dann verliebt. Also er wird ja mehr und mehr zum Clown, auch generell unabhängig von dem Kostüm. Ne? Also jede Szene, in der er zu sehen ist, endet damit, dass ihm irgendwie ein Holzregal auf den Kopf fällt und er sich aus einer Baustelle irgendwie befreien muss. Er wird ja immer mehr zum Comic Relief einfach und kriegt dann ja auch seine Freundin, ne? Was ja unter diesem Aspekt Fortbestand der menschlichen Rasse und fliegende Samenbank sowieso auch, sie sieht ja auch so aus, wie man im Nazi-Zeitalter auch die Aria auch bezeichnet hätte. Ne? Irgendwie fällt das.
Ja, also es ist eine kleine blonde Frau mit Brille und die blonden Haare sind zu Zöpfen gebunden und sie sieht also aus wie aus dem Schwarzwald oder aus Tirol kommen, sehr blond und sehr, sehr unschuldig und es ist natürlich auch der Größenunterschied, der dann den grotesken Eindruck hervorruft und auch ihr Lächeln, ja ihre Verzückung, wenn sie auf den Beißer blickt und umgekehrt schaut der Beißer so liebevoll und zärtlich, wie man es gar nicht für möglich hält. Das ist dann zum Finale des Films und sehr anrührend und komisch, wenn der Beißer merkt und wenn Dolly heißt das Mädchen, wenn beide merken bei der Ansprache von Drax, Drax, dass sie ganz sicher nicht gemeint sind mit der Optimierung der Menschheit, weil davon von Auslese gesprochen wird, von perfekten Maßen und dem Idealen, dem perfekten Menschen und beide entsprechen freilich nicht diesem Bild. Also das ist natürlich auch eine Anspielung auf den Hit, den Lebensbaum der Nazis und das arische Ideal. Übrigens werden ja auch, ich glaube, 50 Paare dort gezeigt, die da antreten und die alle wie normiert wirken. Da reihen sich dann Louis Childs und Roger Moore ein, fallen aber auch gar nicht auf in dieser Reihe, weil alle diese, ich glaube, goldenen Raumanzüge.
Es gibt ja generell auch einen Drehbuchfehler, weil als die Ballerei losgeht, da können wir gleich bei den Tricks noch rüber reden und bei der Action, wenn ich das richtig sehe, dann sterben diese Arche-Noah-Kinder ja dadurch auch alle. Die werden ja nicht gerettet, oder?
Ja. Oder nee? Nein, die bleiben in der Station, die am Ende explodiert. Ja. Und es wird dann auch kein Augenmerk, es wird eigentlich nie Augenmerk auf sie gelenkt, sondern man sieht nur, dass da diese Paare auserkoren wurden, von denen keiner ein einziges Wort spricht. Am Ende spricht übrigens Richard Kiel als Beißer hier einen Satz, glaube ich, nämlich wenn die beiden Sekt trinken und dann noch heiraten in der Raumstation. Die kleine Blondine und der riesige Beißer.
Ja. Ich möchte mal kurz über Michael Lonsdale sagen, der ist ja vergangenes Jahr erst gestorben. Ich hatte ihn das letzte Mal davor gesehen, Spielbergs München, Munich. Auch eine sehr, sehr beeindruckende Rolle. Da spielt er so einen Terroristenfinanzierer, der keinen Unterschied macht zwischen den Palästinensern und den Israelis. Ne? Also er ist sozusagen einer, der sich bezahlen lässt. Und die Figur, er spielt dann auch einen Franzosen, weil er auch Franzose ist, er heißt dort Papa. Und also ich kann nur empfehlen, diesen Film nochmal zu sehen. Er geht so ein bisschen unter in dem Gesamtwerk Spielbergs, wurde auch nicht groß honoriert. Und er hatte auch ganz, ganz tolle Zitate. Also er sagte zur Figur von Eric Boehner, ich habe mir das nochmal kurz rausgesucht, als es darum geht, dass er ihm erklären will, auf wessen Seite er eigentlich steht und dass man sich als Finanzier da irgendwie nicht entscheiden könnte. Er sagt, we inhabit a world of intersecting secrecies, living and dying at the places where these secrecies meet. This is what we accept. Also wo er nochmal erklärt halt, irgendwie, dass es für solche Leute überhaupt nicht in Frage kommen kann, politisch zu sein, weil sie sich je nach Angebot für eine oder die andere Seite entscheiden. Also eine ganz mysteriöse Figur. Natürlich ganz anders jetzt als der Drax, der ja irgendwie mit seinen Plänen in den Weltraum zu gehen, fast der ja an so einen bösartigen Elon Musk erinnert. Ne?
Ja, der Drax ist eine sehr gute Figur und sehr gut gespielt von Lonsdale, der ein sehr zuverlässiger, häufig beschäftigter großer Nebendarsteller war. Wenn man sich die Liste der Filme ansieht, und es waren sicher 100 Filme, in denen er gespielt hat, sieht man, dass viele, viele französische Klassiker darunter waren, auch britische und amerikanische Filme. Er wurde selten, abgesehen von den französischen Filmen, selten als Franzose besetzt, sondern eigentlich immer als Industrieller und als Adliger. Er konnte beides wunderbar verkörpern. Und beide als Schurken. Also als Schurke war er im allerbesten. Ja. Er hatte eine Eleganz und etwas Blasiertes und Entrücktes und eine ungeheure Präsenz. Also er spricht hier auch selten Drohung aus, er bleibt immer schmallippig, er bewegt sich sehr langsam und dabei wirkt er gefährlich und eben nicht so massig und wuchtig wie Kurt Jürgens und nicht so desinteressiert, sondern immer konzentriert. Sein Ende ist insofern etwas ärgerlich, als er von Bond mit einem Giftpfeil erschossen wird, eigentlich ein etwas zu langsames Instrument. Vor allem hat Drax da auch eine Waffe in der Hand, aber das nützt ihm nichts. Er wird von einem Giftpfeil getroffen und bald, also wird innerhalb von in Sekundenbruchteilen vergiftet und dann öffnet sich eine Tür und er wird ins Weltall entlassen. Und der Giftpfeil kommt natürlich aus der Armbanduhr von Bond, so konnte ein Gadget noch eingesetzt werden.
Also ich gebe der Bösewicht-Sektion, also den Karate-Typen, den lassen wir mal weg, aber mit Beißer und Drax, das ist für mich auch ein solider Vierer.
Ja, unbedingt. Ja. Ich würde sogar sagen 4,5, wenn wir halbe Schritte machen. Mhm. Sowohl Lonsdale als auch den Beißer würde ich so hoch bewerten. Ja.
Gut, dann machen wir weiter mit den Tricks. Also es ist ja das Jahr gewesen, also es sollte ursprünglich ja For Your Eyes Only nach dem Spy Who Loved Me vorgezogen werden, aber dann kam der Erfolg durch Star Wars und man musste reagieren und sie haben also beschlossen, das Ganze in den Weltraum zu verlegen. Also ich finde, wenn man Star Wars gesehen hat, dann kann einem dieses Astronautengeballer da irgendwie nicht mehr wirklich vom Hocker hauen, aber das ist nicht unbedingt das, was für mich den Film auf der Trickebene abwertet. Ich finde zum einen, dass er auch in der körperlichen Action irgendwie nicht so gut ist. Also ich finde, man sieht schon bei dem Sprung am Anfang aus dem Flugzeug, dass man dann Stuntman der Roger Moore gar nicht ähnlich sieht, dafür eingesetzt hat. Ich finde diesen Kampf mit der Gondel, also welchen Aufwand die da betreiben, so einen vermeintlich Toten in den Sarg zu legen. Der Sarg öffnet sich, dann kommt der Messerwerfer daraus, so eine Show da abzuziehen, nur um James Bond umzubringen, klar, ist für den Zuschauer, aber das hätten die natürlich streng genommen halt auch viel einfacher haben können, indem die einfach einen Scharfschützen dahinstellen. Und am blödsten finde ich einfach diesen Kampf gegen diese Viper oder was er da macht, oder diese Python oder so. Also diese Frauen, die Bond da in diesem Regenwald, da in diese wunderschön ausgekleidete Höhle da irgendwie hineinlocken, nur damit er ins Wasser fällt, um dann gegen eine Riesenschlange zu kämpfen. Man redet ja immer von Jumping the Shark, wenn Action halt zu übertrieben wird und zum Selbstzweck wird, dass es albern wird, das ist hiermit völlig erfüllt.
Ja, also es sollte hier offenbar noch mindestens ein Schauplatz neben dem Weltall hinzukommen. Tatsächlich sind es ja, ich glaube, drei Schauplätze, Frankreich einerseits, andererseits Los Angeles kurz, weil Drax Imperium da den Hauptsitz hat. Und Da sind die Fabrikhallen oder das ist das Fabrikgelände, das diesen Space Shuttle herstellt. Und das dritte und entscheidende, Moment, jetzt, also es sind vier Schauplätze. Frankreich, Los Angeles, natürlich Rio de Janeiro, haben wir schon erwähnt, und dazwischen aber Venedig. Und Venedig wird etwas erzwungen, es sollte Venedig reingebracht werden, damit wieder ein Rennen mit Motorbooten beziehungsweise mit einer motorisierten Gondel stattfinden konnte. Bond hat natürlich einen Motor in der
Das ist das
Gondel
dritte Mal
und
in
so
vier
kann eine
Filmen. Das
Jagd
ist das dritte
stattfinden.
Mal in
Ja,
vier Filmen nach Live and Let Die und der Mann mit dem goldenen Colt, dass er auf dem Wasser verfolgt wird. Und davon mal ganz abgesehen, dass das Spy Who Loved Me sowieso fast die ganze Zeit im Wasser spielt. Aber andererseits muss man sagen, ich habe das mal recherchiert, man sieht ein Space Shuttle, also so ein originalen Space Shuttle anscheinend. Und der erste Space Shuttle-Flug begann erst 1981. Also damit hat man natürlich schon die Zeit ein bisschen vorweggenommen.
Ja,
Columbia,
die NASA.
Endeavour, wie die alle hießen, ne?
Richtig. Also die NASA hat natürlich lange daran gearbeitet in den 70er Jahren, aber das ist doch erstaunlich, dass das zur Verfügung gestellt wurde, oder vielmehr, dass das Modell zur Verfügung gestellt wurde und dass also die Gestalt, die man von 1981 an dann kannte, hier schon zu sehen war. Und dadurch wirkt es realistisch in der Rückschau. Damals fand man das wahrscheinlich unglaubwürdig, dass also ein Raumschiff eben nicht als Rakete, sondern als fast wie ein Flugzeug ins All fliegt. Und das ist das Realistische. Nicht realistisch ist dann leider am Ende, dass die Marines von der Erde abheben, um dann die Besatzung dieser auch etwas, sagen wir, schepperigen Raumstation von Drax zu überwältigen. Und die Kämpfe sind auch unglaublich dilettantisch inszeniert. Man sagt ja, oder es wurde damals, als George Lucas mit tschechischen Laiendarstellern oder Statisten diese weißen Männchen inszeniert hat in Star Wars. Damals wurde gesagt, da lag natürlich noch keine Musik drunter, es gab die Special Effects noch nicht, die visuellen Effekte. Und da wurde Lukas von seinen Kollegen gesagt, mein Gott, was hast du da gedreht? Also wer soll denn das glauben? Das ist, John Milius sagt, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Also ein solches Kinntopp, das du da gefilmt hast. Ne? Und das wirkte damals unbeholfen, aber noch unbeholfener wirken diese Kampfszenen und also diese Auseinandersetzungen zwischen den Marines, die von der Erde dann gegen Raumstation starten, und der Besatzung
Ja,
von
und die haben
Drax.
zufällig haben die auch entgegengesetzt farbliche Uniformen, damit man auch die Guten von den Bösen unterscheiden kann. Das
Ja,
Problem ist natürlich
natürlich.
bei einem Bond-Film, der ja kein Fantasy-Film ist, dass du natürlich bestimmte Elemente wie fliegende Raumschiffe und so nicht einbringen kannst. Und wenn Astronauten sich gegenseitig abschießen, dann sind die natürlich durch ihre Raumanzüge sowieso in ihrer Statik und Beweglichkeit extrem behindert. Ne? Also die müssen
Ja.
deswegen halt irgendwie, sieht das alles auch so blöd aus, wie die da rumfliegen. Es hätte es meiner Ansicht nach auch nicht gebraucht, aber ich habe jetzt das Original von Fleming auch nicht gelesen, wie weit Raumschiffe da eine Rolle spielen. Aber das hat für die halt optimal in die Zeit gepasst. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum hat denn kein Satellit auf der Erde diese Riesenstation auf dem Schirm? Also das wird so als großes,
Ja.
geheimnisvolles Modul im Weltraum dann irgendwie erkannt. Aber das muss man von der Erde doch
Ja.
irgendwie auch gesehen haben. Und vor allen Dingen, wie kann
Das
denn
kann.
Drax die Schwerelosigkeit in diesem Raumschiff besiegen? Also das
Ja.
ist ja wie Star Wars, ne? Also die laufen da total normal rum in so einer Space-Station. Das kann man gar nicht, also kein Milliardär dieser Welt, auch damals nicht, hätte die Schwerelosigkeit innerhalb des Raumschiffes derart besiegen können. Das geht überhaupt nicht.
Ja, also in dem Raumschiff gibt es angeblich Schleusen, in denen die Schwerkraft auf, in denen die Schwerkraft eingesetzt wird, also in denen man sich bewegen kann wie auf der Erde. Und dann gibt es aber Bereiche, die schwerelos sind und deshalb wird zum Teil geschwebt und zum Teil wird gelaufen. Und es wird dann gezeigt, dass immer mal wieder eine Schleuse geöffnet wird und dann kann man sich normal bewegen. Andere Szenen zeigen, dass da sehr langsam geschwebt wird, wie man das von Odyssee im Weltraum kennt. Und das ist inkonsequent. Zu dem Space Shuttle ist noch zu sagen, oder was war deine erste Kritik an der Inszenierung des Space Shuttles oder der US Marines?
Ja, also zum einen tragen die alle die unterschiedlichen Uniformen, damit man die unterscheiden kann, zufällig blau und rot. Und dann sind die natürlich einfach sehr klobig im Weltraum unterwegs, ne? Also mit den Schüssen. Davon abgesehen, dass man Schüsse auch nicht hören kann im Weltraum, aber gut, das darf man natürlich nicht.
Ne? Ja.
Also.
Und Marines, also ausgebildete Soldaten, können natürlich nicht ins Weltall fliegen, weil sie keine entsprechende Ausbildung haben. Ne? Also, und auch nicht in so großer Zahl. Also da werden natürlich 100 Leute oder so. Aber nun gut, das Weltall und diese Raumstation, das ist alles haarsträubend und muss auch damals opportunistisch gewirkt haben, nachdem man unheimliche Begegnungen gesehen hat, nachdem man Star Wars gesehen hatte.
Ja, also ich gebe den Tricks eine 3.
Ja.
Ne? Machen wir weiter mit den... Ach so, und du, was machst du?
Allenfalls 3. Also dieses hölzerne Universum oder die Ausstattung des Universums inklusive der Raumschiffe. Man muss den Space Shuttle kann man ja hier gar nicht als Effekt nehmen. Der ist das einzig Realistische, alles andere wirkt zusammengeschustert, obwohl diese visuellen Effekte natürlich alle sehr, sehr teuer waren, trotz Modellen. Aber man sieht doch die alte Handarbeit in den Pinewood Studios und ein anderer Schauplatz war ein Studio in Frankreich. Man muss übrigens sagen, es ist die erste Zusammenarbeit der französischen United Artists mit den internationalen United Artists oder den britischen United Artists.
Dann schwenken wir gleich auf die Schauplätze über, oder? Dann machen wir das bei den Schauplätzen gleich mit.
Ja.
Wir haben ja einige schon genannt, Weltraum, Rio, aber Venedig, aber also was mir da am meisten auffällt, das gehört eigentlich nicht unbedingt zu Schauplätzen, aber das sieht man auf den Schauplätzen. Ich habe noch nie einen James-Bond-Film gesehen, in dem so viel Schleichwerbung gibt. Also ob jetzt irgendwie eine Schublade da aufgezogen wird und man sieht sofort eine Marlboro-Schachtel, ob man die Seiko-Uhr prominent sieht, auch auf den Straßenschilder, Werbung für British Airways, 7-Up, Air France. Also Bond-Filme sind ja bekannt oder wurden immer bekannter für ihre Schleichwerbung, aber einen derartigen Einsatz von prominent platzierten Sachen habe ich noch nie gesehen vorher in einem Bond-Film. Ich weiß nicht, ob das als lukratives Geschäftsmodell immer bedeutsamer wurde, weil die Filme sonst zu teuer geworden sind, oder ob man Bond als besseren Werbeträger da gesehen hat, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann ich jemals einen Film gesehen habe, in dem so viel Produktwerbung vorkam.
Das war die goldene Zeit des Product Placement, das sie gerade entdeckt hatten. Ne? Also Seiko ist auffällig, die Uhr wird heute sogar in allen Beschreibungen genannt, also das ist aber auch ein Modell. Heute ist es natürlich auch so, dass Uhren als James-Bond-Modell beworben werden oder es werden überhaupt solche Signaturmodelle angefertigt. Ne? Das begann damals mit so einer Seiko-Uhr. 7-Up ist ja auffällig, British Airways natürlich. Ja, also das hat ja sozusagen einen realistischen Beigeschmack, wenn überall die 7-Up-Werbung, in Deutschland hat man wenig 7-Up damals getrunken, aber international war das natürlich eines der Signiers, die überall erschienen, genau wie British Airways.
Na, wir hatten nur Fanta und Sprite, ne? Man musste sich entscheiden als Kind. Also heute fände ich beides eklig, aber ich war immer eher ein Sprite-Typ, ne?
Ja, ich habe Fanta getrunken, aber noch lieber Cola.
Ja, Cola war am besten.
Aber Cola kommt hier tatsächlich nicht vor, sondern man trank da Zitronenbrause.
Gibt es eigentlich noch River Cola? Das gab es nur bei Aldi früher. Kennst du das?
Das weiß ich nicht.
Die war ganz schrecklich.
Ich kann mich daran erinnern.
Ja, die war ganz übel. Ja. Okay, also Schauplätze haben wir sowieso schon alles gemacht. Also, ja, keine Ahnung. Dschungel sieht toll aus, Venedig auch. Meinetwegen 3,5.
Ja, und Rio de Janeiro und natürlich Karneval ist auch etwas gezwungen hinein. Übrigens auch der Zuckerhut, beziehungsweise gegenüber vom Zuckerhut Seilbahn.
Stimmt.
Die übliche Seilbahn-Action mit dem Beißer, der die Seilbahn oder der das Seil zerbeißen will und dann selbst mit der Gondel abstürzt. Also die Schauwerte sind enorm. Ich fühlte mich erinnert an einen ziemlich bekannten Film, der früher sehr oft im Fernsehen gezeigt wurde, Samstagabendfilm Abenteuer in Rio mit Jean-Paul Belmondo von 1963, glaube ich. Und der spielt naturgemäß in Rio de Janeiro im Wesentlichen. Also Das ist alles gut gemacht und sieht schön aus, aber man muss den Weltraum hier abrechnen. Also insofern 3,5 Sterne.
Okay.
Also Sterne.
Sterne. Hm.
Aber ausgerechnet der Weltraum ist ja nicht überzeugend.
Ja. Eine haben wir noch, nämlich die Bond-Entwicklung. Dies ist ein Bond-Film, bei dem mir zum ersten Mal auffällt, dass Roger Moore älter geworden ist. Er war damals 50, ist 50 geworden und man sieht ihm so eine gewisse Schwerfälligkeit an. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese klassische Schlaghosen-Bond, diese Roger Moore Schlaghosen-Bond aus dem Mann mit dem goldenen Colt und der Mann für die schmal geschnittenen Anzüge, dass man den irgendwie nicht mehr sieht. Und dass man zum ersten Mal auch einen Altersunterschied bemerkt zu seiner Gespielin. Ich weiß nicht, ob sich das ausgewirkt hat auf seine Darstellung. Ich fand ihn aber auch in diesem Film nicht mehr so, also er zieht die Augenbrauen nicht mehr so oft hoch. Also er ist nicht mehr so suffisant, wie er sonst gewesen ist. Und es ist auch auffällig, genauso wie Sean Connery, der, als er damals im Sanatorium von Thunderball auf der Streckbank so gefoltert wurde, dass er da nicht nach Hilfe gerufen hat, macht das Bond hier beim Astronautentraining auch nicht, als der Karatemann irgendwie dieses Dreiachsengerät da irgendwie derart beschleunigt, dass er in Ohnmacht zu fallen droht. Also er hat da teilweise komische Verhaltensweisen, die ihn als Mann so stark dastehen lassen sollen. Auf der anderen Seite aber wirkt er doch seltsam lethargisch dabei.
Ja, also das Alter ist ihm schon anzumerken. Die Differenz zu Louis Childs beträgt wahrscheinlich 30 Jahre ungefähr. 20 Jahre. Ich weiß nicht genau, wie alt Louis Childs war, Anfang 30.
Würde ich auch schätzen.
Und er ist sehr schwerfällig und natürlich, er hält sich immer aufrecht und dieses Elegante kennt man auch aus den frühen Fernsehserien. Aber er sieht jedenfalls nicht jünger aus als 50 und er hat hier auch wenig körperlich zu bestehen. Es ist eher Louis Childs, die entscheidende Stunts macht und am Ende ja auch das Raumschiff fliegt. Und auch manchmal oft in der Raumstation und anderswo für ihn eintritt, ihn ja fast beschützt und immer um ihn herumläuft, während er nur sehr gemessene Bewegung macht, also angesichts der Todesgefahr und der großen Aufgaben, die da zu bewältigen sind, bleibt er doch einigermaßen gelassen, kann man nicht sagen, aber er neigt nicht zur Hektik, sagen wir so, und in den späteren Filmen war das dann natürlich noch auffälliger und umso weniger entspricht es dem Weltall. Es sei denn, man würde sagen, naja, Schweben und fehlende Erdenschwere macht, es ist eigentlich Bonds Element, weil er ohnehin so langsam ist. Ne? Aber andererseits, man sagt ja auch gravitätisch, also die Schwerkraft hält ihn am Boden.
Ja, ich gebe ihm 3. Mehr hat er nicht verdient.
Naja, und es ist vor allem keine geistige Entwicklung mehr feststellbar. Es gibt manchmal noch so einen mokanten Augenaufschlag, etwa wenn er noch ziemlich zu Beginn des Films im Hubschrauber sitzt und es ist natürlich eine Pilotin, die ihn zu Drax Fabrik bringt und das wird dann auch noch ausführlich zelebriert, dass die Pilotin in diesem kleinen halbgläsernen Hubschrauber ihn da pilotiert. Ne? Also das ist so das kleine erotische Interesse, dass er sogar bei einem solchen Transport.
Ja, aber er zeigt zum Beispiel auch überhaupt kein Interesse daran, dass die Frau, die er verführt, von den Hunden zerfleischt wird, auf sein Konto geht. Ne? Also sozusagen, weil er sie ja in dem Drax-Palast dann irgendwie zur Verräterin macht. Muss sie sterben, ne? Und das und ich weiß gar nicht, ich habe den Film vor ein paar Wochen gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, er wird das auch niemals bemerken, ne? Also sie wird ja sozusagen in seiner Abwesenheit dann hingerichtet von den Hunden. Also sprich, er weiß gar nicht, was er da eigentlich angerichtet hat, ne?
Diese Assistentin ist natürlich nichts anderes als für genau diese Szene, die Sekretärin, die da noch durchs Bild läuft und ihn da Drax vorstellt. Und das weitere Interesse gilt ihr nur insofern, als es wieder eine Art von Hinrichtung gibt und eine gruselige Szene des Zerfleischens. Also insofern hat man die Figur auch gar nicht besser gezeichnet und gar nicht das Augenmerk so sehr auf sie gerichtet, weil sie nur das Opfer sein soll für eine solche Horrortat, noch bevor Bond überhaupt selbst in Gefahr gerät.
Ja, also ich gebe dem Gesamtfilm die Bewertung 3.
Ja, mit 3 bin ich einverstanden.
Ja.
Allenfalls 3, 2,5.
Ich habe mir hier auch Notizen gemacht, unter anderem eine Notiz, die heißt Gogol hat Sex. Das müssen wir die Hörer mal erklären. Also ich weiß gar nicht, was ich mir damals so aufgeschrieben habe. Gogol hat Sex. Ich glaube, also Gogol ist ja der Russe, ne, vom KGB. Der Anscheinend Russisch, sieht man den in der Liebesszene. Aber gut, ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben habe, warum ich das geschrieben habe.
Ja, er ist am Telefon in einer seiner Kemenate oder vielmehr in einer großen Suite. Und er seufzt, glaube ich, weil es wieder Schwierigkeiten gibt. Und er sagt, ach, alles muss man selbst machen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und dann dreht er sich um und die Kamera zeigt, dass eine Frau im Bett liegt. Und er ist, glaube ich, im Bademantel dann zu sehen.
Ja. Okay, also wir heute...
So viel hat...
Ja, den Bond haben wir geschafft für heute. Auf den nächsten freue ich mich schon, weil ich den eher als schlecht in Erinnerung hatte, nämlich For Your Eyes Only. Aber ich glaube, das ist einer, den du gerne magst, ne?
Ja, ich mag For Your Eyes Only. Naja, vor allem muss ja doch eine Kurve beschrieben werden. Und ich glaube, For Your Eyes Only ist ironischerweise ein Aufstieg, also eine Erhebung nach Moonraker. Denke ich. Also es ist auch kein überragender Film, aber ich sehe ihn sehr gern. Nun, wir werden ihn jetzt wiedersehen und kommen demnächst darauf zurück.
Alles klar, bis bald.
Ja, bis bald. Vielen Dank.